möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Da ist eine Pastorin, ich nenne sie Hanna, auf einer Kreuzfahrt und sie sitzt natürlich auch am Tisch, wo all die anderen, die für das Wohl der Gäste sorgen, für Unterhaltung und für seelische Erbauung, an einem Tisch mit den Künstlern, mit einer berühmten Sängerin, mit einem Klavierspieler, mit einem Komiker, einem Tänzer, mit einem berühmten Professor, der tolle Vorträge hält. Und an einem Abend, so erzählt sie, nach so einer glanzvollen Vorstellung, geht sie eben in ihre Kabine und dachte dabei, ach, ich wäre auch gern so begabt, so klug, so witzig, so humorvoll. Aber ich, wer bin ich schon? Ich bin durchschnittlich. Ich kann von allem ein wenig, nichts Großartiges. Und in dieser ganz trüben Stimmung geht sie in ihre Kabine. Und während sie so die Treppe runtergeht, fällt ihr plötzlich so sozusagen aus heiterem Himmel mitten im Sommer ein Teil eines Weihnachtsliedes an. Das Lied aus Vom Himmel hoch, da komme ich her, heißt es, er schenkt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit, dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben, nun und ewiglich. Und sie dachte, warum fällt mir der Vers jetzt gerade ein? Er schenkt mir alle Seligkeit. Alle Seligkeit schenkt Gott mit mir, dass ich mit ihm leben soll, nun und ewig, ewiges Leben. Und ich bin unzufrieden und beklage mich, dass mir manche Begabung fehlt. Und sie sagt dann, sie schämte sich und sang einfach diesen Vers mehrmals, war überhaupt nicht mehr traurig, sondern sehr glücklich. Also ich komme später auf diese Geschichte zurück. Ich habe, wie Helmut schon sagte, heute das zweite Kapitel vom Matthäusevangelium. Das ist ein Kapitel mit ganz vielen Ereignissen. Einmal kommen die Weisen aus dem Morgenland, dann wird die Flucht nach Ägypten beschrieben, der Kindermord des Herodes, die Rückkehr nach Ägypten, aus Ägypten. Also viele Themen, über die man sprechen könnte. Man könnte einmal sprechen über die Weisen aus dem Morgenland. Wir wissen heute, dass um die Zeitenwende, also nach unserer heutigen Zeitrechnung um etwa null, die ganze Welt voller Erwartung war, und zwar in Erwartung eines Weltenherrschers, der das goldene Zeitalter bringen sollte, dessen Stern aufgehen sollte. Und man erwartete das vom jüdischen Volk. Und um das Jahr 7 vor Christus, das hat, glaube ich, die Claudia uns mal genau erzählt, da gab es so eine ganz bestimmte Sternkonstellation, dass die Jupiter-Saturn-Konstellation, wo eben ein heller Stern, ein besonders heller Stern, vielleicht sogar ein Komet zu sehen war. Und da gab es denn Sternkundige im Osten, die im Westen diesen Stern sahen. Und da sie wussten, der neue König soll aus Israel kommen, gingen sie folgerichtig nach Jerusalem, um diesen neugeborenen König zu sehen und ihm Geschenke zu bringen. Sie gingen nach Jerusalem und die Schriftgelehrten und der König Herodes erschraken. Von den Schriftgelehrten erfuhren sie, dass in Bethlehem dieser neugeborene König geboren werden sollte. Und es ist seltsam, die Schriftgelehrten scheinen überhaupt kein Interesse zu haben, mitzugehen, sind gleichgültig. Es sind die Heiden, die dem Stern folgen und das Kind finden. In einem Haus, heißt es bei Matthäus. Sicher kein großartiger Palast, sondern Lukas spricht ja sogar von einem Stall mit einer Krippe. Auf alle Fälle also nichts Großartiges, sondern alles sehr ärmlich. Aber die Sternkundigen stoßen sich nicht dran, dass das so eine armselige Umgebung war. Da heißt es nur, Sie fanden das Kindlein und seine Mutter und wurden hoch erfreut, als sie das sahen. Sie sahen in ihm den König und beschenkten ihn wie einen König. Sein eigenes Volk, offensichtlich desinteressiert, gleichgültig. Es wäre doch eigentlich naheliegend gewesen, dass die Schriftgelehrten mitkommen, um ihren verheißenen König zu sehen. Aber nein, das interessiert sie nicht. Die Heiden machen sich auf den Weg und sie nehmen ihn auf und freuen sich mit großer Freude. Ich denke da an diesen einen Vers aus dem Johannesevangelium. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ein anderes Thema neben den Weisen aus dem Morgenland könnte sein die Flucht nach Ägypten und der Kindermord. Also ich finde das so anrührend, wie in diesem Text immer wieder von dem Kindlein die Rede ist. Im Lukasevangelium heißt es einfach nur das Kind. Aber hier heißt es das Kindlein. Der Stern stand über dem Ort, wo das Kindlein war. Oder die drei Weisen fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und der Engel sagt zu Josef, nimm das Kindlein und seine Mutter und flieh. Also ich finde, in diesem Begriff Kindlein wird so die ganze Hilflosigkeit und Verletzlichkeit des Kindes Jesus deutlich. Jesus kommt auf die Welt, er erfährt von den Heiden Anbetung und von seinem Volk Gleichgültigkeit und später Hass und Ablehnung. Die Mächtigen hassen ihn, beratschlagen schon früh ihn, wie ihn umzubringen ist und was sie dann schließlich auch tun. Als ob die Mächte der Finsternis ihn von Anfang an zerstören und verhindern wollen. Und ich denke, so ist es auch heute. Mächte der Finsternis wollen Gottes Segen zerstören und wollen ihn verhindern. Und das geschieht ja manchmal. Ganz besonders da, wo so gesegnete Veranstaltungen sind oder wo gesegnete Entwicklungen sind, wo die angefeindet werden, wo denen Steine in den Weg gelegt werden, damit sie nicht stattfinden. Also auch so ein gutes Thema für eine Lehre. So, und jetzt ein dritter Gedanke. Man könnte auch ganz ausführlich darüber erzählen, was das Kennzeichen von Matthäus ist. Matthäus schreibt für Juden. Er will die Juden für Jesus gewinnen. Er will sie überzeugen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und die Juden, die kennen ihr Altes Testament ganz genau. Und Matthäus will zeigen, dass von Jesus schon ganz viel im Alten Testament die Rede ist, dass er angekündigt ist, dass er der versprochene Messias ist. Und er bringt deshalb ganz viele Geschehnisse im Leben von Jesus in Verbindung mit Textstellen aus dem Alten Testament, auch wenn die Textstellen häufig einen ganz anderen Sinn haben. Das heißt dann zum Beispiel 16 Mal im Matthäusevangelium und 3 Mal im 2. Kapitel, nachdem er eine alttestamentliche Stelle zitiert hat und sie auf Jesus bezogen hat, da sagt er, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Ganz einfaches Beispiel, diese Flucht nach Ägypten, da bezieht sich Matthäus auf eine Stelle im Hosea, wo es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und in dem Zusammenhang, wie das da steht, ist ganz klar, dass mit Sohn gemeint ist das Volk Israel, das aus der Verbannung kommt. Aber Matthäus sieht darin die Prophezeiung auf Jesus, den Sohn Gottes. Er will einfach ganz deutlich machen, dass Gott durch die Propheten im Alten Testament den Messias verheißt und dass der, dass diese Verheißung, dieses Versprechen in Jesus erfüllt ist. Und das durchzieht wie ein roter Faden das Matthäusevangelium. Ja, und damit bin ich jetzt bei meinem Thema für heute Abend. Hat also lange gedauert. Und zwar das Thema ist, was wir heute im Lobpreis mehrmals gehört haben oder auch gesagt haben: Gott ist treu. Er spricht durch die Propheten und durch Jesus im Alten und im Neuen Testament aus, wer er ist und was er tun will, und er hält, was er verspricht. Gott ist treu. Als erstes komme ich nochmal auf den Messias zurück. Gott verspricht, dass er einen Messias schicken will, und er erfüllt sein Versprechen. Er ist darin treu. Vor allem im Buch Jesaja sind ja ganz viele Verheißungen, Versprechen Gottes eines kommenden Heilskönigs, eines Erlösers, des Messias. Und Messias ist einfach die hebräische Form für Gesalbter, auf Latein Christus. Messias, der Christus. Da heißt es, diese ganz bekannte Stelle: ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Und es sind jetzt sehr unterschiedliche Verheißungen für den Messias. In Jesaja 60 heißt es: Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Herrlichkeit, die Größe, die Schönheit, die Macht des Messias. Und dann heißt es ebenfalls im Jesaja, im 53. Kapitel: Er, der Knecht Gottes, war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Gottesknechtslied, wir erkennen darin Jesus. Und im Volk Israel hat man vor allem die Herrlichkeit des Messias gesehen. All die Stellen, die sie die Herrlichkeit ausdrückten, die waren präsent sozusagen. Und man hat den Messias als herrlich erwartet. Und diese Erwartung und Hoffnung war im Volk sehr groß. Wenn zum Beispiel Jesus ein Wunder tat, dann heißt es manchmal: sowas haben wir noch nie gesehen. Sollte er der Messias sein? Oder die Tatsache, dass nach dem Brotwunder, wie das im Johannesevangelium beschrieben wird, die Menschen ihn zum Brotkönig machen wollen, zum König für alle unsere Bedürfnisse machen wollen. Oder selbst die Jünger, das finde ich so erstaunlich, erwarten immer noch Großartiges für ihre Zukunft mit Jesus. Sie streiten über die Ehrenplätze im Reich Gottes. Ja, und die Schriftgelehrten sprechen Jesus immer wieder drauf an: tu du ein messianisches Wunder, ein Wunder, das so groß ist, dass wir wirklich glauben können, dass du der Messias, beweise das doch. Also diese Erwartung war da auf einen großartigen Messias, der die neue Welt Gottes, der sein Friedensreich herbeiführt. Und in Jesus wurde der Messias nicht erkannt. Er hat es auch nie gesagt, man spricht ja vom Messias-Geheimnis. Erst im Verhör, als Kaiphas, der hohe Priester, so im Grunde, finde ich, so scheinheilig sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Da antwortet Jesus, du sagst es. Ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels, dann in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Das wurde ja auch vom Messias gesagt. Und das ist dann für Kaiphas doch Gotteslästerung. Endlich war der Grund da, für den man Jesus anklagen konnte. Er wurde gekreuzigt wegen Gotteslästerung. Die Juden hatten für diese Zeit, also für dieses etwa Null, die Ankunft des Messias berichtet, und für die Juden ist er nicht gekommen zu diesem errechneten Termin, weil sie ihn in Jesus nicht erkannt hatten. Und die Enttäuschung darüber war so groß, das habe ich in einem Kommentar gelesen, dass es zur praktischen Entleerung der messianischen Erwartung bei den Juden geführt hat. Die Juden erwarten, jedenfalls nach dem Kommentar, den Messias nicht mehr. Matthäus schreibt nun das Evangelium, um den Juden zu zeigen, in Jesus ist die Verheißung erfüllt. Jesus ist der Messias. Und immer wieder, wenn er Stellen aus dem Alten Testament so heranführt, wie zum Beispiel den Sohn aus Ägypten, dann sagt er immer hinterher, das ist geschehen, damit erfüllt würde, was Gott verheißen hat. So als ob er sagen würde, klammert euch nicht an eure bestimmten Vorstellungen, wie Gott seine Verheißung erfüllt. Erkennt doch in Jesus den Messias. Es gibt natürlich Juden, die in Jesus Messias erkannten, den Messias erkannten. Es waren die Jünger, das war Paulus, das waren viele andere. Auch heute gibt es Juden, die in Jesus den Messias erkennen. Das sind die messianischen Juden. Für sie hat Gott seine Verheißung erfüllt. Also das war das Erste. Gott verspricht den Messias und er hält sein Versprechen. Er ist treu. In Jesus hat er sein Versprechen erfüllt. So, es gibt jetzt zweitens auch viele Versprechen Gottes für das Leben der Menschen, die an ihn glauben. Sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es gibt tausende von Verheißungen, von Versprechen Gottes. So, als ob Gott sagen will, glaub mir doch endlich, Leute. Ich will in euer Leben hineinwirken und ich halte, was ich verspreche. Ich möchte zuerst mal einige aus dem Alten Testament nennen. Zum Beispiel eine ganz bekannte Stelle, der 23. Psalm. Das ist vielleicht die bekannteste Stelle für uns. Das sind die Zusagen Gottes. Gott ist bei uns, auch im finstern Tal. Er führt uns, er tröstet, er versorgt, er schenkt uns voll ein, er gibt erfülltes Leben. Wunderbar. Oder die Stelle aus Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, so fürchte dich nun nicht, ich bin bei dir. Oder aus Jesaja 58, die finde ich auch so wunderbar. Der Herr will dich immer da führen und dich sättigen, auch in der Dürre. Ja, und dann die ganzen Verheißungen im Neuen Testament, die Jesus ausgesprochen hat. Also was Gott, was Jesus tun will in unserem Leben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Euer Vater im Himmel wird Gutes geben denen, die ihn bitten. Matthäus 7 war das, oder Matthäus 6, darum sollt ihr nicht sorgen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Oder im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Oder im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Gottes Zusage, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also ich will einfach mal einige nennen, damit wir uns das mal vor Augen führen. Die kann man sich ja wirklich im Munde zergehen lassen, so wunderschön sind sie. Zum Beispiel Offenbarung 21, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Oder auch die aus Johannes 14, wo Jesus sagt, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Immer. Oder eine aus dem Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ja, und damit bin ich bei der Geschichte vom Anfang, von der Hanna, die sich mit anderen verglich und sich minderwertig und traurig fühlte und dann plötzlich an das Weihnachtslied dachte und plötzlich zur Besinnung kam, wo ihr Blick sich weitete auf das, was Gott ihr ja geschenkt hat und schenkt und dass er bei ihr ist. Was er schenkt, nämlich alle Seligkeit, ihn immer an der Seite zu haben, in diesem Moment und darüber hinaus ewig. Sie fand Ruhe für ihre Seele. Sie war überhaupt nicht mehr traurig, sondern glücklich und sang diese Strophe immer wieder laut vor sich hin. Von Luther gibt es ein Wort, wo er sagt, wir haben solche Zusagen Gottes. So viel, was er uns verspricht, solch starken Trost und können oft nichts dafür damit anfangen, noch dafür danken oder uns freuen. O du leidiger Unglaube, wie stockhart und dürr wie Stein bist du, dass du solch große Dinge nicht fühlst. Der Unglaube, der Kleinglaube, der stockhart und dürr ist, also er hat schon tolle Worte, finde ich. Dieser Kleinglaube, der auch uns häufig um uns selbst kreisen lässt und in Selbstmitleid oder in Angst oder in Bitterkeit, in Unruhe stecken lässt und nicht den Blick weitet für die Nähe von Jesus und für seine Möglichkeiten. Ich glaube, alle von uns kennen das. Und Jesus kennt uns und weiß, dass wir da Hilfe brauchen, sodass wir auch dann immer wieder auf ihn sehen. Und er gibt uns seine Hilfe, nämlich seinen Heiligen Geist, unseren Helfer. Und das ist die Verheißung überhaupt, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Der Heilige Geist, der erinnert uns dran, auf Jesus zu sehen. Da heißt es im Johannesevangelium im 14. Kapitel, der Tröster, der Heilige Geist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch an meine Verheißung, das sagt Jesus. Der Heilige Geist erinnert Hanna durch das Weihnachtslied. Er erinnert sie an die Seligkeit, an dieses ewige Leben mit Gott, das schon hier beginnt und über den Tod hinaus da ist. Und er gibt ihr dadurch Ruhe für ihre Seele. Er tut es durch einen Liedvers. Und er tut es bei uns auch oft durch Liedverse. Denn Liedverse sind häufig vertonte Verheißung Gottes. Und deswegen ist es so gut, wenn wir oft singen, vor uns hin singen. Er tut es auch durch einen Psalm, gerade auch durch den Psalm 23, der ja wirklich, den sollen wir alle, ich denke, das ist wirklich wunderbar, wenn wir den alle können und im Schlaf halbwegs aufsagen können. Der erinnert uns dran, was Gott tun will. Auch andere Bibelstellen sind da, die uns immer wieder durch den Heiligen Geist in Erinnerung gerufen werden. Bei mir zum Beispiel ist es der 2. Korintherbrief im 12. Kapitel, dieser eine wunderbare Vers: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also wie oft habe ich das erlebt, als ich noch als Referentin rumreiste und dann häufig von Kopfschmerzen geplagt waren, das war damals ein bisschen schwierige Zeit, wo ich dann so sagte zu Gott, ich kann nicht mehr, mach du's, ich kann nicht mehr. Und ich diesen Vers dann so innerlich einfach immer, deine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig, du bist in mir mächtig, mir das einfach immer wieder vergegenwärtigte und dann ans Pult ging und dann erfahren habe, Gott macht's wirklich. Wir können uns solche Verse auch aufschreiben und uns immer wieder vor Augen halten. Der Helmut, der liest, der klebt dann so einen Vers gerne mal an den Spiegel. Nicht dieses, hier siehst du ein Kind Gottes, nicht? Geliebt vom Vater. Oder der Heilige Geist kann auch ganz praktisch sein und einfach sagen, bete doch, Stoßgebete. Oder er kann sagen, setz dich erstmal hin und atme tief durch. Oder vielleicht sprich einfach immer wieder den Namen Jesus aus. Ganz große Hilfe. Marion Warrington, habe ich gelesen, eine Lobpreisleiterin, die sagt, also sie muss sich erstmal hinsetzen, ruhig atmen und dann alle Unruhe und Angst ausatmen. Und Gottes Frieden einatmen und so zur Ruhe kommen. Das kommt so darauf an, dass wir diesen oft kleinen Gedanken, diese kleinen Hinweise des Heiligen Geistes bemerken und darauf reagieren. Die Hanna hätte vielleicht kurz registrieren können, wieso komme ich im Sommer dazu, ein Weihnachtslied zu singen? Was soll denn das? Und hätte einfach in ihren trüben Gedanken bleiben können. Aber das tat sie nicht. Sie sah darin sozusagen den Anruf Gottes. Achtung, halt inne, ich bin da, rechne jetzt mit mir. Und genau dieses, Achtung, ich bin hier. Rechne jetzt mit mir, jetzt tue ich was. Das drückt für mich ein Wort aus, das in diesem Kapitel 4-mal vorkommt. Und was Matthäus auch häufig gebraucht, wenn er die Wunder Jesu beschreibt. Das ist das Wort siehe. Siehe, das ist für mich sowas wie spot on. Ja? Siehe. Der Stern ging vor ihm her. Siehe, da erschien der Engel. Siehe, für mich heißt das, siehe, pass auf, achte darauf, spot an. Da ist jetzt Gott, da meldet sich Gott zu Worte. Da tut er was, da will er was tun. Und das heißt für mich so, siehe, achte jetzt auf diesen Gedanken, für die Hanna. Bleib dabei stehen, was soll das bedeuten, dass ich jetzt daran denke? Was heißt das für mich? Achte auf diesen Gedanken, achte auf diesen Impuls, rechne jetzt mit Gott. Er will etwas tun, jetzt, in diesem Moment. Also wir haben in diesem Jahr 3 Konfirmationsgottesdienste gehabt, weil 3 unserer Enkelchen, Enkelinnen, Enkelchen darf ich nicht mehr sagen, konfirmiert worden sind. Und da wurde in einem Gottesdienst die Konfirmierten verabschiedet mit Bleibt mit Gott online. Ich fand, das war ein guter Wunsch, und wirklich so ein Segen, der da drin steht. Bleibt mit ihm verbunden, jetzt und immer. Verlasst euch auf ihn, jetzt und immer. Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Und auch dazu gibt es ein wunderbares Wort aus dem 2. Korintherbrief im 6. Kapitel. Da heißt es auch, siehe, spot an, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, siehe, da ist Gott. Jetzt. Amen.